Kommen wir nach dieser Christnacht zusammen und ich freue mich, dass Sie sich aufgemacht haben, um mit uns nachzudenken über das große Wunder, mit dem uns Gott beschenkt. Einer der Propheten hat im Namen Gottes es so Jahrhunderte vor der Geburt Jesu gesehen: Uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben, und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und er heißt wunderbarer Rat, Kraftheld, ewig Vater, Friedefürst. Wir wollen miteinander singen: Gelobet seist du, Jesus Christ. Das Lied 15, die Verse 1 bis 4. Beten. Jesus, du Kind in der Krippe, wir beten dich an als den Sohn Gottes von Ewigkeit zu Ewigkeit, als unseren Erlöser und Herrn. Wir wollen einstimmen in diesen Lobgesang, den die Engel auf dem Hirtenfeld angestimmt haben, dass durch dich Gott geehrt wird. Das ist uns heute Morgen wichtig. Nimm du unsere brüchigen und dürftigen Worte und mache daraus etwas Gott zum Lobe. Und nimm auch uns mit Leib und Seele, mit allem, was wir sind, dass wir etwas werden können, das dich verherrlicht und dich groß macht. Du bist in die Armut dieser Welt gekommen. Komme auch in die Armut unseres Lebens und mache uns mit deinen Gaben ganz reich. Wir brauchen deinen Dienst, auch heute Morgen. Gerade da, wo in unserem Leben so viel falsch und verkehrt ist, wo so viel Sünde uns anhängt, mach du uns ganz rein und gebrauche uns in deinem Dienst. Amen. Wir wollen in der Stille weiterbeten. Du, Herr, bist König, immer und ewig. Amen. Wir wollen miteinander unseren christlichen Glauben bekennen, heute am Weihnachtsfest, und unserem Gott die Ehre geben. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Ich lese aus dem 1. Johannesbrief, Kapitel 5, Vers 1. Wer glaubt, dass Jesus der Christus ist, der ist aus Gott geboren. Und wer den Vater liebt, der liebt auch den, der aus ihm geboren ist. Daran erkennen wir, dass wir Gottes Kinder lieben, wenn wir Gott lieben und seine Gebote halten. Denn das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten, und seine Gebote sind nicht schwer. Denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Wer anders ist es aber, der die Welt überwindet, als der, der glaubt, dass Jesus Gottes Sohn ist? Ich stehe in deiner Krippe hier, 28, die Verse 1 bis 3. Das ist das Schöne in diesen vielen Festtagen, die wir jetzt haben, dass wir die Strahlen aufnehmen dürfen, von denen man nie genug kriegen kann. Das wäre schlimm, wenn uns das zur Last würde. Licht, Leben, Freude und Wonne, die Jesus uns geben will. Lukas 2, wir hören noch einmal die Weihnachtsgeschichte. Morgen möchte ich über den Simeon predigen und am Sonntag dann über die Hanna, die auch da ganz nah bei der Geburt Jesu stehen. Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Befehl von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt sich sollte für die Steuer eintragen lassen. Diese Eintragung war die erste und geschah zur Zeit, als Quirinius Statthalter in Syrien war. Und alle gingen hin, um sich eintragen zu lassen, jeder in seine Stadt. Da ging auch Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, nach Judäa hinauf zur Stadt Davids, die Bethlehem heißt, weil er aus dem Haus und Geschlecht Davids war, um sich eintragen zu lassen mit Maria, seinem vertrauten Weib, die war schwanger. Als sie aber dort waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren ersten Sohn, wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, denn sie hatten sonst keinen Platz in der Herberge. Es waren aber Hirten in derselben Gegend auf dem Felde, die hüteten nachts ihre Herde. Und der Engel des Herrn trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn umleuchtete sie, und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht. Siehe, ich verkündige euch große Freude, die dem ganzen Volk widerfahren wird, denn euch ist heute in der Stadt Davids der Heiland geboren, das ist Christus, der Herr. Und das nehmt zum Zeichen, ihr werdet ein Kind finden, in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Und plötzlich war bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen, die lobten Gott und sprachen: Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Und als die Engel von ihnen zum Himmel fuhren, sagten die Hirten untereinander: Lasst uns nun nach Bethlehem gehen und sehen, was geschehen ist, wie es uns der Herr verkündet hat. Und sie gingen eilends und fanden Maria und Josef, dazu das Kind, in der Krippe liegen. Als sie es aber gesehen hatten, verbreiteten sie das Wort, das zu ihnen über dieses Kind gesagt worden war. Und alle, vor die es kam, wunderten sich über die Worte, die ihnen die Hirten gesagt hatten. Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Und die Hirten kehrten zurück, priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie es zu ihnen gesagt war. Herr, auch wir wollen diese Worte bewegen in unserem Herzen. Leite du uns recht dabei. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, die Weihnachtsbräuche, die offenbaren manches auch von Missverständnissen. Wir haben gestern Abend einiges davon besprochen. Ich will heute Morgen auch von einem üblichen Weihnachtsbrauch reden. Man sagt ja so gern den Kindern: Wenn du artig bist, dann kommt das Christkind. Also ist das Kommen des Christkinds immer eine Folge, wenn wir brav sind. Und das ist ja beruhigend. Das Christkind ist ja gekommen, weil wir so brav sind. Oder wie ist's? Warum ist Jesus geboren? Weil wir Menschen das Bild, das Gott in unsere Natur hineingelegt hat, vollkommen zerstört haben. Das ist eine Trauergeschichte durch die Jahrhunderte. Und wenn ein Mensch je klagen will über das, was Menschen tun, dann reicht das nie an die Klage des ewigen Gottes und des Schöpfers hin. Er hat einen Menschen geschaffen, ihm zum Bilde. Und wie hat dieser Mensch die Bestimmung zerstört, verdreht, pervertiert? Und selbst die Treuen Gottes, die Gläubigen im alten Bund, das ist eine schändliche Geschichte, unter die man sich nur beugen kann. Warum kommt das Christkind? Weil es in dieser Welt niemand gibt, der etwas darstellen kann vom Ebenbild Gottes. Und das hat das Kommen Jesu beschleunigt, das hat gedrängt. Darum sollte man in den Weihnachtstagen darüber nachdenken, was es um den Menschen ist. Nicht nur, dass der Mensch eine sehr fehlsame Natur hat, passiert Ihnen auch beim Telefonwählen, dass man die falsche Nummer hat. Entschuldigen Sie, ich bin eben nur ein Mensch. Das ist ja gar nie gemeint. Sondern, dass wir verführbar sind. Menschen können besetzt werden. Nicht bloß können. Werden laufend besetzt. Wir werden laufend besetzt von der Macht der Finsternis. Da sagen wir es noch viel brutaler. Von der Macht Satans, von der Macht der Hölle. Das ist die Tragödie. Und wenn wir uns nur umschauen, och, schauen wir nur selbst in den Spiegel, dann erschrecken wir, wie plötzlich ein Mensch verführt werden kann, so dass man nur den Kopf schüttelt. Was ist bloß in den Gefahren? Wie viele Eltern haben auch gestern Abend und heute Morgen diese Sorgen um ihre Kinder oft, die sie schier zerdrücken. Sie sagen, ich verstehe das gar nicht. Was habe ich denn falsch gemacht? Wie war das nur möglich? Wer Weihnachten feiert, der muss etwas wissen von der Macht der Finsternis, von der Macht der Hölle, die zerstört. Das ist der Mensch. Darum wollen wir gar nicht viel uns aufhalten, jetzt in diesen Weihnachtstagen, dass da hier und da in der Welt Notstände sind und Leid herrscht. Wir gehen an die Wurzel der Nöte. Das wird abgehandelt bei der Geburt Jesu in Bethlehem. Dass diese Welt unter der Macht der Finsternis liegt, gebunden und keiner kann heraus. Diese menschliche Natur hat Jesus angenommen. Das kann man gar nicht fassen. Dieses Adamsfleisch, diese Eva-Natur, diese versuchliche Menschenart, diese so leicht betrügende, halbherzige, laue Art, die hat Jesus an sich genommen. Dieses schwache Fleisch, das sich gar nicht wehren kann gegen die Macht der Finsternis, das hat Jesus an sich genommen. Er wurde Mensch. Sie wissen das, wie mir das ganz wichtig ist. Das ist für uns eine Kernaussage, ob Jesus Gottes Sohn ist. Das ist ja die Frage, an der alles hängt. Wenn Gott nicht in diese Menschennatur kommt, dann gibt es gar keine Hoffnung für uns. Welche denn? Dass der Mensch sich höher entwickle, wie es uns ein Darwinismus gelehrt hat. Dass die Natur sich selbst korrigiere, das erleben wir ja tagtäglich, was da herauskommt. Da ist ja keine Hoffnung, dass man sich strebend bemühe, da ist doch keine Hoffnung. Aber wenn das wahr ist, dass Gott selbst, der heilige und ewige Gott, in Jesus eingeht, in diese schwache Menschennatur, dann ist doch Hoffnung, dann kann das ja bei mir geschehen, dann kann das ja bei unseren Kindern geschehen, bei den Menschen, um die wir heute Sorge tragen. Dann kann doch Gott dies geschehen lassen, dass Erlösung geschieht in diesem Menschengeschlecht. Das ist das Erste, über das ich jetzt reden will. Der Sohn Gottes in Fleisch und Blut. Es ist gar nicht begreiflich, dass das wirklich in unserer evangelischen Christenheit hat zerstört werden können, dass man das zur nebensächlichen Frage hat erklären können, über die man so oder so eine Meinung haben kann. Das ist der Angelpunkt unseres Glaubens, ist Jesus, der Sohn Gottes. Ich will da noch mal einsetzen bei der Weihnachtsgeschichte, wo es heißt, und Maria gebar ihren ersten Sohn. Das stimmt ja gar nicht. Es war doch Gottes Sohn. Oder war es ihr Sohn? Jetzt kommt man ganz durcheinander. Sie gebar ihren Sohn, es war doch wirklich Marias Sohn. Doch war es ganz Gottes Sohn. Sie sind ja selbst schon mit ihrer Vernunft immer dran gestoßen, haben gesagt, wie ist das jetzt? Hat Jesus eine göttliche Natur? Und schwebt er also praktisch 3 Meter über dem Boden, ist doch gar nicht richtig da, bodenständig. Doch, geboren, in Windeln gelegt, wurde Mensch. Und doch, das beides gehört zusammen, Gottes Sohn und Menschensohn, so dass man es hier verwechseln kann. Genau da liegt die große Freude. So will Jesus als der ewige Herr und König in unserem Leben Wohnung machen, dass man es verwechseln kann. Wer ist das jetzt? Jesus oder ich? Oder was ist meine alte Natur? Das kann man gar nicht mehr auseinanderreißen. Welch ein Wunder hier geschieht, das kann man gar nicht begreifen. Dass eine neue Geburt bei uns Menschen möglich ist, indem Jesus bei uns Wohnung macht. Ich habe mir das einmal in der Bibel noch angesehen, wie oft Jesus davon gesprochen hat. Johannes 14, wo Jesus davon spricht, dass er uns seinen Heiligen Geist gibt. Da sagt er, dass wir in ihm sein sollen und er in uns. So wie der Sohn Gottes diese menschliche Natur annahm, so will nun Jesus in unserem schwachen irdischen Fleisch Wohnung machen. Und schon ein Kapitel später spricht Jesus in dem unvergleichlichen Bild vom Weinstock. Immer wieder nur das eine aus, dass wir in ihm sein sollen und er in uns. Und dass so eine unauflösliche Einheit gibt, dass man das gar nicht auseinanderbringen kann. Dass wir Christen Hoffnung haben auf Änderung des Lebens, Änderung der Menschen. Das kommt davon her, weil man eine Verbindung zu Jesus, dem Sohn Gottes, haben kann. Und von daher Jesus im Menschenleben wohnt. Paulus hat viele Schläge um Jesu Willen ertragen müssen. Er hat viel gelitten. Und er hat dann gesagt, ihn tröste das immer wieder, wenn er so viel auch von den Leiden Jesu tragen muss, dass nun auch das Leben Jesu offenbar werden soll an seinem sterblichen Leibe. Weil das so eine unauflösliche Einheit für ihn war. Und er sagt dann im Galaterbrief, so lebe nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Ein anderes Mal. Da sagt er sogar, Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. In dieses schwache Fleisch und Blut kommt Jesus, der Sohn Gottes. Ich muss ihn nur im Glauben aufnehmen. Da heißt es dann am Anfang der Offenbarung, dass Jesus vor der Tür steht und klopft an. Wer seine Stimme hört, der soll die Türe auftun. Wir sehen in diesen Weihnachtstagen viel vom Elend des Menschen. Man kann manchmal aufschreien, wenn man das erlebt, wie der Teufel Menschen in die Tiefe reißen kann. Aber liebe Schwestern und Brüder, wenn wir doch diese Botschaft weitertragen, egal wie die Gebundenheiten sind, dass wir Menschen sagen, wenn du Jesus aufnimmst in deinem Leben, dann lebt Gott selbst in dir, dann geschieht Neues. Das Alte ist vergangen, es ist alles neu geworden. Das Zweite. Jesus bleibt immer Herr. Es könnte jetzt ein Missverständnis geben. Ich habe es absichtlich auseinandergezogen, dass wir es gedanklich ordnen. Es könnte ein Missverständnis geben, wenn wir sagen, dann lebt der Jesus in mir.
Kennen Sie dieses schwärmerische Gefühl, das einer sagt, alles, was ich tue, das ist von Gott. Alles, was ich mache, ist von Gott. Und die daneben stehen, die sagen, oh, 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 wir kennen ihn durch und durch. Da guckt der Teufel aus allen Fugen seines Wesens raus. Wie ist das? Das spüren wir doch auch bei Christen immer wieder. Und das wissen wir auch ganz nüchtern bei unserem Gemeindeleben, wie viel Sündiges und Falsches da dabei ist. Ja, wie können wir das nun auseinandertun? Sie können es wieder am besten in der Weihnachtsgeschichte auseinandertun. Jesus wurde geboren als der Sohn Marias. Und dann hat schon der Simeon prophezeit, Maria, es wird ein Schwert durch deine Seele dringen. Da gibt es dennoch eine Kluft zwischen dir und dem, was aus dir geboren ist. Als Jesus 12 Jahre alt war, haben sie ihn gesucht. Sie fanden ihn. Es war eine furchtbare Aufregung auf der Wanderung von Jerusalem zurück. Und dann liefen sie in den Tempel und da saß Jesus. Und da machen sie ihm Vorwürfe. Wie kannst du hier sitzen? Du gehörst doch zu uns. Wir Eltern haben uns um unser Kind gesorgt. Und dann sagt Jesus, ich muss sein in dem, das meinem Vater gehört. Mein Vater, das ist doch Josef. Nein. Das soll uns davor warnen, dass wir Jesus so gern unter uns vereinnahmen. Das, was man gern in einer Schwärmerei tut. Jesus gehört mir. Was ich tue, ist von Jesus. Da müssen Sie bei Paulus lesen, der hat viel demütiger gesprochen. Oder die Geschichten von Jesus selbst. Wie Jesus seiner Mutter gegenüber gesagt hat, die gehören mir, die mein Wort bewahren. Wieder bindet Jesus das an den Gehorsam, dem Wort Gottes gegenüber. Oder in einer sehr schroffen Weise, bei der Hochzeit zu Kana, als das Fest so fröhlich wurde und die Maria sagt, Jesus, jetzt hilf doch, da ist ein Engpass. Weib, was habe ich mit dir zu schaffen? Jesus will nicht von uns manipuliert werden. Und wo das Kirchen, Konfessionen oder einzelne Christen immer wieder probiert haben, ihn herauszufordern und ihn in den Griff zu kriegen, ist das misslungen, schmählich misslungen. Das führt uns sehr in die Demut. Können Sie sich auch beugen und sagen, Herr, ich spüre täglich meine alte sündige Art. Das wollen wir nie verleugnen. Herr, ich weiß immer wieder, was Fleisch und Blut ist an mir. Bis in Ihre letzte Todesstunde werden Sie unter Sünde massiv zu leiden haben. Das ist gut so. Dass Sie umso mehr die Hoffnung der Herrlichkeit in Ihrem Leben fassen können. Jesus in uns. Er ist der Herr. Er bleibt Herr. Und es bleibt dennoch wahr, dass ich ihm gehöre und mich nichts aus seiner Hand reißen kann, um seines Wortes willen, das er mir sagt. Wir hatten neulich in einem kirchlichen Gremium eine Unterhaltung, wie man unsere Schwerkranken trösten könne. Und da sagte eine Frau, die selbst sehr schwer krebskrank ist, man müsste mehr Lieder lernen. Und einer in der Runde sagte, ach, es ist so schwer mit dem Lernen. Ich merke immer, die Konfirmanden können das nicht fassen. Da sagte eine andere, ach, das Glaubensbekenntnis, das sollte man auch nicht lernen. Das ist ja so ein ströhrendes Wort, das gibt einem ja auch nichts. Dann war wieder einer in der Runde, der sagt, das dürfen Sie nicht mehr sagen. Das ist das Größte, wenn Sie unheilbar krank sind, der mich verlorenen und verdammten Menschen erlöst hat. Erworben und gewonnen von allen Sünden, vom Tod und von der Gewalt des Teufels. Das ist täglich unser Rufen und Freuen. Können Sie es jetzt auseinandernehmen? Jesus kommt in unser Fleisch und Blut und verbindet sich ganz fest damit. Und doch nicht so, dass wir in dieser geistlichen Überschätzung, in diesem Hochmut dahinziehen und sagen, ja wir haben jetzt ja alles unter unsere Füße bekommen, ich sündige nicht mehr. Ich lebe sekündlich, nicht bloß minütlich, ich lebe sekündlich von der Gnade Gottes, die mich hält. Und das ist das Wunder, dass er mich greift, nicht dass ich ihn greife, dass seine Hand mich nicht loslässt. Paulus war sehr froh, überhaupt an Paulus können Sie das alles immer wieder gut studieren, dass er sehr viel gelitten hat für Jesus. Dieses Leiden war ihm ein Zeichen seiner Bodenständigkeit. Und darum müssen wir Christen merken, dass der Glaube im Leiden bewährt wird. Ich wünsche Ihnen kein Leiden. Ich freue mich, wo Sie heute ein Fest feiern können, ohne irgendwelche Not und Mühsal. Aber es ist doch der Ausnahmefall, weil wir dieses Fleisch leben müssen. Bis zu unserer Todesstunde, wenn uns der Herr einen neuen Leib gibt. Wir tragen mit an der Art dieser Welt und an uns tragen wir ein Leben lang schwer. Aber das geschieht dennoch, dass im Verborgenen der Herr Wohnung mit uns macht, Wohnung bei uns macht, dass wir ihn aufnehmen können und dass wir in der Kraft seiner Gegenwart große Dinge vollbringen dürfen. Ich habe untergegliedert, habe zuerst sprechen wollen, Gottes Sohn in Fleisch und Blut, und das Zweite, er bleibt der Herr. Ich will doch noch einen dritten Teil anfügen. Wir sollen uns erneuern zum neuen Menschen. Das Ebenbild Gottes soll wiederentdeckt werden. Die Weihnachtsgeschichte ist eine wunderbare Trostgeschichte. Der Mensch kann wieder schön werden. Mein Leben kann erneuert werden. Das ist durch und durch möglich. Und Jesus hat alle Versuchungen erfahren. Nur die Sünde hat er nicht erfahren, die hat er nur gekannt. Das unterscheidet ihn und uns. Sie dürfen es wissen, dass er sehr wohl um die Schwachheit von Fleisch und Blut weiß. Dass manchmal Christen denken mögen, warum ist Jesus so hart geworden in Gethsemane, dass so der Schweiß von seiner Stirne rinnt. Weil Jesus nicht so leicht hineingeht. Es wurde ihm schwer. Ja, wie hat das Jesus überhaupt geschafft dann mit unserer Art? Fiel es ihm nicht doch leichter, meinen wir immer. Es fiel ihm gar nicht leicht. Es fiel ihm nie leicht. Es fiel ihm nie leichter als ihnen. Nur eins hat er gemacht. Er hat es immer wieder unter Gott hinuntergestellt, in seine Gegenwart. Wie lange beten Sie eigentlich? Und vergleichen Sie, wie lange Jesus im Gespräch mit dem Vater verharrt hat. Dann wissen Sie, woher Jesus die Kraft gehabt hat, Sünde zu überwinden. Ich denke jetzt an die Verheißung, die Jesaja 11 steht, vom Kommen Jesu, von dem Reich, das aus der Wurzel Isai ausgeht. Auf ihm wird ruhen der Geist der Weisheit, des Verstandes, der Geist des Rates und der Stärke, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Das war nicht bloß einfach in Bethlehem so gegeben. Das hat Jesus vom Vater hineingeholt, all die großen Gaben. Und das dürfen Sie auch. Wo Sie sich öffnen, will Gott Ihnen den Geist der Erkenntnis und der Weisheit, der Stärke und des Rates geben. Das ist ein lebenslanger Prozess, wo man immer wachsen darf, immer vollständiger sich ausrüsten lassen darf. Erneuert euch in das Bild Jesu hinein. Wir haben so viel gesprochen von der Macht der Sünde und da kommt es manchmal so, dass man gar keine Freude mehr hat. Da verzweifelt man, da wird man sich selbst zum Überdruss. Gerade Christen sagen, ich bin so verzagt an mir selbst, über meine Schwäche und über meine Not. Da dürfen Sie wissen, Jesus sucht solches schwache Fleisch und Blut. Da will er einkehren, er will Sie. Darum kommt so viel Lebensfreude, Lebensbejahung aus der Weihnachtsgeschichte. Jesus will mich, uns. Keiner ist niedriger und tiefer als dieses Kind in der Krippe, wo er einkehren will. Ganz unten fängt er an, bei uns will er einkehren und will Neues machen. Paulus sagt dann, die Jesus angehören, die kreuzigen ihr Fleisch. Die wissen, dass das jetzt ein Kampf wird. Die wollen, dass Gottes Natur viel stärker in unserem Leben zum Durchbruch kommt. und dass wir den Willen Gottes erfüllen. Es ist mehr nötig, als nur zu sagen, komm Herr Jesus. Das ist eine Frage an unseren Willen. Ob wir uns ihm öffnen, ob wir gehorsam lernen wollen, ob wir sagen, ja Herr. Es bedrückt mich immer wieder, wie oft wir alle, so wie wir im Gottesdienst beieinander sind, an konkreten Stellen Gott ungehorsam sind. Und darum Jesus gar keinen Raum geben, dass er nicht in uns wohnen kann. Und dann singen wir so schön, ach lass mich doch dein Kripplein sein. Aber in konkreten Stücken weigern wir uns, seinem Gebot zu folgen und seinen Willen zu erfüllen. Wie soll das denn sein? Jesus kann nicht in der Krippe liegen, wenn da schon eine Kiste drin liegt. Oder mit anderem Krust vollgebeugt ist. Jesus kann nicht in uns hinein, wenn wir anderes daneben setzen. Wenn wir uns selbst so wichtig nehmen und unseren Willen wollen. Viele heute, bis hinein in die Gottesdienstgemeinde, sind besetzt von ihren Lustgefühlen, die sie befriedigen müssen, komme, was da wolle. Und sie verlieren Jesus. Dass wir uns doch erneuern zum neuen Menschen, den Jesus in uns darstellen will, den er selbst bringt, indem er Wohnung in uns macht. Gott wird Mensch. Jesus will in ihrem sterblichen Fleisch und Blut Wohnung machen und sie erneuern zum Ebenbild Gottes. Amen. Und nun singen wir, kommt und lasst uns Christum ehren. Lied 29, die Verse 1 bis 3. Herr Jesus, wir brauchen dir nichts vorzumachen. So fromm wir auch nach außen scheinen, so ist doch in uns die ganze Not offenbar. Du weißt, wie schwach und lau wir sind, auch in der Liebe zu dir, auch im Gehorsam, auch in der Treue. Und darum bitten wir dich, komm du zu uns. Wir wollen, dass du unser Herr werdest. Gerade in diesen Weihnachtstagen und erneuere uns dann, indem dein Geist uns in allem erfüllt. Nimm du das alte, das falsche Wesen, das, was wir in eigener Verkrampftheit immer wieder machen wollten, nimm du es weg in deiner Vergebung und schaffe Neues in uns. Wir wollen dir für deine große Zusage und deine Verheißung danken, dass du alles neu machen kannst durch dein Kommen zu uns. Herr, so soll das wahr sein, so lebe nun nicht ich, sondern du lebst in uns. Wenn wir zurückgehen in unsere Familien, in unsere Aufgaben, in denen wir stehen, dann wirke du in uns kräftig. Aber wir denken auch an die, die im Leiden stehen, besonders die Kranken und Alten, die oft mutlos sind. Gib uns Geschick, wenn wir ihnen dein Wort sagen, dass sie es glauben und fassen können, dass du auch in ihrem sterblichen Leib Wohnung machen willst und dass sie getröstet sind in dir. Wir bitten dich auch für diese Welt mit all ihren unheimlichen Erscheinungen. Herr, wir wollen uns nicht entrüsten, sondern uns beugen unter die Macht der Sünde, der wir selbst so oft verfallen. Aber lass doch durch die Predigt deines Evangeliums neue Aufbrüche geben, dass Menschen sich dir öffnen und dir nachfolgen. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Und jetzt singen wir vom Lied 28 noch den 4. Vers. Gottesdienste über die Festtage, auch über Neujahr hinweg, an allen Sonn- und Feiertagen um 9:30 Uhr. Nur um 9:30 Uhr, also keinen zweiten Gottesdienst. Am Silvesterabend haben wir um 18 Uhr Gottesdienst, kleinen Einschnitt und dann anschließend Abendmahl. Das heißt, man kann auch nur um Gottesdienst teilnehmen. Wir freuen uns, wenn Sie am Altjahrsabend, aber auch am Abendmahl teilnehmen. Morgen nach dem Gottesdienst veranstaltet Herr Herzl eine Orgelmusik, Dauer eine knappe halbe Stunde mit Werken von Buxtehude, Brahms und Bach. Das Opfer heute ist von der Kirchenleitung für die Aktion Brot für die Welt bestimmt. Und nun wollen wir um den Segen Gottes bitten. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden. Musik.